Hallo Hauptstadt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir melden uns an diesem Mittwoch wieder mit den wichtigsten Sprachnachrichten und einer relativ bunten Themenmischung. Unter anderem geht es heute um das EM-Finale 2024, das nach Berlin kommt, mit einer besonderen Sprachnachricht von den Sportfreunden Stiller. Und es geht um den kleinen Spreewald, von dem wir hoffen, dass er uns trotz der Hitze und Trockenheit noch ein bisschen erhalten bleibt. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei und mir gegenüber ist Tagesspiegel-Vize-Chefredakteurin Anke Möhre.
Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Ja, wir mussten kurz lachen, weil wir haben so einen Doc, wo wir uns Notizen reingemacht haben und da steht dann tatsächlich Tagesspiegel-Vize-Chefredakteurin Berlin. Auch schön eigentlich.
Hier spricht Berlin. Hallo.
Ja, also Berlin ist auf jeden Fall am Start und it's coming home. Wenn schon die hauseigenen Mannschaften nicht so richtig erfolgreich sind, dann immerhin die Bemühungen um das EM-Finale 2024. Berlin wird Austragungsort insgesamt für 6 Spiele. Eins davon ist das heiß umworbene Finale. Ja, wir haben uns unter anderem gegen München durchgesetzt.
Also ganz kurz nur noch mal einmal, nicht erfolgreich, ja, da gibt es jetzt, glaube ich, einen Köpenick-Waldaufstand oder sowas. Die waren ja immerhin im DFB-Pokal-Halbfinale, wie du weißt, leider ausgeschieden, aber immerhin und aktuell auf Platz 6 der Tabelle der Bundesliga, also die werden auch im nächsten Jahr international spielen, das ist schon nicht so schlecht, ne? Nicht immer nur auf Hertha gucken.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich auf Hertha geguckt, weil das muss man an dieser Stelle vielleicht auch einmal dazu gesagt haben, um es ausgesprochen zu haben. Das Spiel findet im Olympiastadion statt. Manch einer hat ja schon so ein bisschen auf die alte Försterei gehofft, Stefan Evers von der CDU zum Beispiel. Aber das waren tote Hoffnungen, sage ich mal.
Ja, da können ja vielleicht die Köpenicker dann alle nochmal mit anpacken und das Stadion ein bisschen aufhübschen, wie sie das damals gemacht haben. Aber nein, wir bleiben natürlich jetzt bei dem Finale und das ist natürlich schon ein großes Ding für Berlin 2024. Und Berlin hat sich dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Franziska Giffey hat ja kurz vor der Entscheidung nochmal heftig geworben. Berlin sei eben einfach eine Weltstadt mit Herz, hat sie gesagt. Ja, und bei ihr waren das natürlich die roten SPD-Herzen. Schade nur, dass München diesen Slogan schon fürs WM-Finale 74 verwendet hatte und dann sogar offiziell und durchgängig noch bis ins Jahr 2008. Aber naja, so ein abgehangener Münchner Slogan, der lässt sich hier vielleicht noch irgendwie als Vintage-Chic oder so verkaufen.
Naja, zumindest dürfte der offizielle Senatsslogan Berlin bleibt anders damit erledigt sein.
Budum. Ja, Berlin hat aber trotzdem das Finale. Batschi würde da jetzt eine andere SPD-Grande rufen. Wie schon 2006, und das tut natürlich den Münchnern ganz besonders weh, denn schon damals bei der WM hat München das Eröffnungsspiel bekommen und Berlin das Finale.
Ja, wir haben uns natürlich auch tiefgründig mit dieser Frage auseinandergesetzt, warum ist es Berlin geworden? Es gibt natürlich 500 Milliarden Gründe, die wir jetzt alle gar nicht aufzählen können, aber wir haben auch unsere Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer im Checkpoint gefragt und zwei davon haben uns eine Sprachnachricht auf unser Handy geschickt, 0172 993 9576, ihr könnt das auch jederzeit tun und wir hören da jetzt einfach mal rein.
Ja, hallo, mein Name ist Ohms. Ich bin Wahlberlinerin und pendel zwischen Italien und Berlin hin und her. Und ich bin der Meinung, dass Berlin statt München den Zuschlag bekommen hat, damit der unsägliche, nicht funktionierende BER endlich in die Gänge kommt und ein bisschen unterstützt wird. Hoffen wir das Beste.
Ja, hallo. Berlin hat das EM-Finale in den 2 Jahren hochverdient. Und ich könnte hoffen, dass in den restlichen 2 Jahren gerade die Mannschaften, die aus ganz Europa herkommen, dann auch nicht stundenlang auf ihre Koffer am BER warten müssen oder bis sie aus dem Flieger rauskommen. Sonst könnte man ihnen nur empfehlen, über München, Hamburg oder andere Flughäfen anzuhalten.
Ja, schön. Es geht um Fußball und das Einzige, woran die Leute denken oder worum sie sich sorgen, ist der BER. So weit hat das geschafft.
Ja, herrlich. Aber so ist es nun mal. Wenn der Ball nicht zum Menschen kommt, muss der Mensch zum Ball oder so. Aber das ist ja alles gar nicht so trivial, denn die Infrastruktur bei dieser ganzen Sache darf man nicht unterschätzen. Und nicht ohne Grund war das ja auch bei der WM 2006 ein großes Thema. Da wurde noch schnell der Hauptbahnhof zusammengezimmert mit einem zu kurzem Dach. Da stehen wir jetzt heute noch im Regen.
Ja, ich habe auch nochmal das Tagesspiegel-Archiv durchstöbert und da war ein Artikel vom 6.7.2006, also kurz vor dem WM-Finale, und darin stand: Zum Finale boomt auch der Tourismus. Am letzten WM-Wochenende rechnen Hotels mit einem Besucherrekord. Auch am Flughafen Tegel, ja, den gab es auch mal, bereitet man sich auf den Ausnahmezustand vor. In Zahlen heißt das 90% Auslastung der Hotels und Pensionen und sage und schreibe allein 270 zusätzliche Landungen in Tegel an dem WM-Finalsonntag. Also
ja, und das sind, wenn wir uns nicht verzählt haben, sogar mehr als heute gelandet sind, ja, oder landen werden heute noch im Laufe des Tages, nämlich heute geplante Landungen 207. Wenn da nochmal 270 zusätzlich draufkommen, dann könnte es doch ein bisschen Chaos wieder geben am BER.
Ja, wir haben eben auch nochmal ganz kurz beim BER tatsächlich oder mit dem BER telefoniert und wollten wissen, wie sie sich darauf vorbereiten, ob es da schon Planungen gibt. Man konnte uns, man muss fairerweise sagen, wir haben halt so eine Viertelstunde vor dem Podcast angerufen, da konnte man uns dann nicht mehr drauf antworten, aber es war auf jeden Fall, es war ein echt großes Ding damals. Ich glaube, ähnlich war es nur bei Christo. Ich meine, das war alles so ein bisschen vor meiner Zeit, aber was man so hört.
Ja, also ich war natürlich 2006 längst in Berlin angekommen. Und ja, es war ein großes Ding. Diese WM 2006, das ist ja inzwischen schon 16 Jahre her. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Woran ich mich erinnere, ist an dieses Gefühl, dass die Deutschen ihre Fähnchen damals wieder rausgeholt haben. Das war zum ersten Mal so ohne Hintergedanken fröhlich mit Nationalstolz gespielt. Das hat damals großen Spaß gemacht. Es war auch eine gewisse Befreiung, aber das hat uns dann leider ein paar Jahre später, die AfD alles wieder kaputt gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das so nochmal wiederholen lässt.
Ein paar Fähnchen weniger wird es ja auf jeden Fall geben, weil das ist ja nur EM und nicht WM. Das heißt, es wird zumindest ein klein bisschen.
Ja, passen aber genauso viele Leute ins Stadion und
das
in die
stimmt.
Stadt.
Das passen immer noch, weiß ich nicht, vielleicht weil so viele seitdem schon gekommen sind in die Stadt, vielleicht ist jetzt weniger Platz für Leute, die bei uns besuchen kommen. Wie auch immer, wir wollten an dieser Stelle eigentlich noch Glückwünsche hören aus Bayern, aus München. Wir haben Markus Söder gefragt, wir haben Bayerns Sportminister Joachim Herrmann gefragt, wir haben auch Oberbürgermeister Dieter Reiter gefragt. Es hat leider so spontan nicht geklappt, aber aus Reiters Büro kam zumindest die sehr nette Nachricht, da wäre ihm sicher etwas Launiges eingefallen.
Ja, Witze brauchen halt ein bisschen Zeit, vor allem im gemütlichen Bayern.
Wir haben dann auf jeden Fall ein Heimspiel wieder draus gemacht und uns an die Sportsenatorin Berlins gewandt, an Iris Spranger. Hier kommt ihre Sprachnachricht.
Wir wollen die Atmosphäre der WM 2006 in Berlin wieder spüren. Die Rückkehr der deutschen Mannschaft von der WM 2014 und der Party am Brandenburger Tor sind unvergessen. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Sportmetropole Berlin den Zuschlag für das Finale bekommen hat. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Berlin wird vielfältig, inklusiv und natürlich nachhaltig. Unsere Planungen laufen auf Hochtouren, damit die Spiele in Berlin ein voller Erfolg werden. Wir sind bereit, 2024 wieder ein großes Fußballfest in der Hauptstadt zu feiern.
Vielfältig, inklusiv und nachhaltig. Also alles super und wir können uns nur darauf freuen.
Ja, für mich unvergessen von dieser Party 2014 ist, wie die deutsche Mannschaft da sich mit einer Verarsche der argentinischen Mannschaft, das war diese Gaucho-Nummer, ziemlich lächerlich gemacht hat. Und bei vielen, auch bei mir, muss ich sagen, damals die WM-Euphorie ziemlich kaputt gemacht hat. Das war so das Zweite, warum ich danach keine Lust mehr auf Deutschland-Fähnchen hatte. Naja.
Aber immerhin muss man sagen, wenn's nachhaltig wird, können ja vielleicht dann einfach alle mit dem Zug anreisen. Also brauchen wir dann vielleicht diese ganzen BER-Kapazitäten gar nicht.
Ja, das klappt ja auch gut, denn im Gegensatz zur Weltmeisterschaft muss man ja auch nicht aus Brasilien oder Australien oder so anreisen, sondern aus Portugal, Italien,
Brandenburg.
Brandenburg, da kommt man sogar mit einem 9-Euro-Ticket. Gut, in die Richtung biegen wir jetzt lieber nicht ab.
Würden jetzt eigentlich zum nächsten Thema überleiten. Aber dann kam ja doch irgendwie noch tatsächlich auf unsere Anfrage an die Sportfreunde Stiller eine Antwort. Die haben uns eine Sprachnachricht geschickt und wir freuen uns wirklich sehr, dass das geklappt hat und hören einfach mal rein.
Hallo, die Sportfreunde Stiller hier und auch wir fragen uns, warum Berlin als Finalstadt bei der Europameisterschaft. Aber ist doch klar, Berlin ist der multikulturelle Hotspot Deutschlands und wir werden da schillernd die deutsche Fahne in den buntesten Farben vertreten. Zwischen Sternzeichen Regenbogen und Lieblingsfarbe Glitzer, das wir vor allem der UEFA unter die Nase reiben, zwischen Eisener Union, Hertha Glücklichkeit, Olympiafackeln, zur größten Fanscharen, zwischen Spree, Alex und Spätis, Backstein und Benzin, zwischen Dönerboden und Bürgermeister, werden wir Europameister sein. Ist doch klar, wir freuen uns. Sport von der Stiller, wünschen alles Gute, viel Gesundheit und Peace. Servus.
Ja, servus. Da kommt doch dann auch noch gute Laune aus, oder?
Ja, also ich glaube, eine schönere Sprachnachricht hatten wir noch nie und wir hatten, glaube ich, auch noch nie so viel Berlin-Liebe in einer Sprachnachricht und das aus München.
Aus München, herrlich.
Ja, uns fehlen die Worte, weil es einfach so nett war und jetzt spielen wir vielleicht einfach erstmal zum Runterkommen eine Runde Ping-Pong.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. In unserer neuen Serie erfahren Sie, wer in der Berliner Kultur wirklich wichtig ist. Die Tagesspiegel-Redaktion hat dafür die 100 spannendsten und einflussreichsten Köpfe der Szene ausfindig gemacht. Bei uns lernen Sie sie alle kennen.
Der neue Tagesspiegel. Zwei Zeitungen in einer. Aus der Welt und aus der Weltstadt. Jetzt am Kiosk oder testen auf tagesspiegel.de/jetzt.
Für alle, die sich schon mal gemütlich mit Popcorn und Limo auf die Europameisterschaft vorbereiten wollen, gibt es im Kreuzberger Kino Babylon ab morgen das Fußballfilmfestival 11mm. Dort werden mehr als 50 Filme gezeigt und Thema ist vor allem die Ukraine und die Frage, was Fußball mit der Heimat verbindet.
Fußball mit Glaube verbindet jedenfalls der letzte Auswahltrainer der DDR, Ede Geier. Seit ein paar Tagen trainiert der 77-Jährige eine Auswahl der Lutherstadt Wittenberg für ein Benefizspiel gegen die Auswahl des Heiligen Vaters in Rom. Ja, die gibt es. Ende Juni soll das Ganze stattfinden. Wir wünschen ein gesegnetes Spiel.
Wenig Gutes hört man in Berlin vom Eichenprozessionsspinner. Die gefräßige Raupe nistet sich alle Jahre wieder, sobald es warm wird, an den Straßenbäumen ein und frisst die jungen Blätter. Ab heute wird wieder ein Insektizid versprüht, um die Bäume zu schützen. Die werden sich freuen.
Doppelt freuen können sich alle ÖPNV-AbonnentInnen in Berlin. Der Senat plant offenbar das dreimonatige 9-Euro-Ticket für Abo-Besitzer zum absoluten Supersparpreis von 0 Euro zu verscherbeln, quasi ein Freifahrtschein in den Sommer.
Weil das 0-Euro-Ticket aber nur für den Regional- und Nahverkehr gilt, müssen die Inhaber dieses Tickets für die neueste Attraktion der Deutschen Bahn dann aber draufzahlen. Es gibt nämlich jetzt einen Female ICE, also einen Zug, der komplett mit weiblichem Personal besetzt ist. Heute ist er natürlich von München bis nach Berlin gerollt und wurde dort, wie sollte es auch anders sein, von Franziska Giffey begrüßt. Nochmal Servus.
Im Roten Rathaus von der Regierenden begrüßt werden demnächst alle BerlinerInnen, die Geflüchtete aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen und privat unterstützt haben. Beim sogenannten Austausch- und Chancenmarkt am kommenden Sonntag sollen sich die TeilnehmerInnen mit Fachleuten und zivilgesellschaftlichen Organisationen austauschen können. Dabei soll auch vermittelt werden, Zitat, wer in Berlin, wir verfolgen das mal mit großer Spannung.
Fast genauso spannend war es gestern auch für den Rettungshubschrauber Christoph 31. Wegen technischer Probleme musste er eine Nacht auf einer Blumenwiese auf dem Mexiko-Platz in Zehlendorf verbringen. Dort gibt es schlimmere Orte. Heute konnte er dann wieder zurück zu seinem Heimatstandort am Charité-Klinikum in Steglitz fliegen.
Apropos Blumenwiese, bis zu 27 Grad soll es heute wieder werden. Meteorologen sprechen ab 25 Grad ja schon offiziell von einem Sommertag. Es ist also offiziell Sommer und das mitten im Mai. Schön für uns, nicht so schön für die Umwelt.
Ja, man hat das richtig gemerkt in den letzten Tagen, finde ich, dass so auf einmal es auch im Schatten warm ist und die Hitze wieder so ein bisschen drückend wird und schon fast unangenehm. Und ja, da geregnet hat es dann zumindest heute mal so, weiß ich nicht, 3 bis 5 Minuten.
Hier 7 waren es, glaube ich, schon. Ja.
Okay, da fängt mir inzwischen bei jedem Tropfen fast an zu tanzen vor Glück. Und wir haben noch mal reingeschaut in die Daten des Deutschen Wetterdienstes für April. In Berlin gab es 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das ist weniger als der, Achtung, Mittelwert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Der liegt nämlich bei 40 Liter pro Quadratmeter. Also das ist deutlich weniger, kann man übersetzen. Es regnet zu wenig und ja, die Berliner fangen schon wieder an, die Bäume zu gießen.
Ja, und in Brandenburg sieht es leider auch nicht viel besser aus, wenn man sich den Dürremonitor anguckt, den das Helmholtz-Institut zeigt. Da sieht man, dass die tagesaktuelle Karte eigentlich nur tiefrot ist, was für außergewöhnliche Dürre steht. Da herrscht einerseits sehr hohe Waldbrandgefahr und andererseits thronen schon die ersten kleinen Oasen sozusagen, die grünen, so ein bisschen auszutrocknen. Zum Beispiel der kleine Spreewald. Der kleine Spreewald ist ein Erholungsgebiet im Landkreis Elbe-Elster, da wo die schwarze Elster zur kleinen Elster wird. Und der ist eben anders als der große Spreewald eben
kleiner.
Klein.
Aber man kann da trotzdem mit so Kanus durch die Gegend schippern, durch so kleine Wassergässchen und Gürkchen knabbern. Also ich war da vor vielen, vielen Jahren mal, muss ich sagen, auch länger nicht mehr. Aber ich habe es als einen sehr schönen Ausflug aus Berlin in Erinnerung.
Ja, das ist tatsächlich, die Region lebt vor allem, oder nicht vor allem, aber auch viel von Tourismus. Und die haben jetzt natürlich irgendwie Panik, dass wir als Berlinerinnen und Berliner da alle nicht mehr hinkommen, wenn da jetzt irgendwie alles austrocknet. Und die haben auch noch vor ein bisschen mehr tatsächlich Panik, weil man das gar nicht unterschätzen darf, was selbst wenn der kleine Spreewald und nicht mal nur der große, wenn der austrocknet, was da alles passieren würde. Wir haben dazu Andreas Klaus mal gefragt, ob er uns eine Sprachnachricht schickt. Er ist ehemaliger Bürgermeister der Kleinstadt Übiggau-Warenbrück, die am kleinen Spreewald liegt, und er ist Vorsitzender des Vereins Elbe-Elster-Tour e.V. Folgendes hat er uns geschickt.
Ja, der kleine Spreewald-Warenbrück droht auszutrocknen, wenn nicht schnell gegengesteuert wird. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir zu wenig Wasser, sprich also Niederschlag, von oben bekommen. In den letzten 3 Wochen so gut wie nichts. Wir haben darüber hinaus das Problem mit dem Niedrigwasser in der Schwarzen Elster, die ist kanalartig ausgebaut, vergleichbar mit einer Wasserautobahn. Und wir brauchen aber einen Fluss, der durch, sage mal bildlich gesprochen, Tempo 30 Zonen fließt. Ja, und was passiert, wenn die Schwarze Elster und die Kleine Elster und damit der kleine Spreewald zu wenig Wasser führen und die Gefahr besteht, dass das Gelände austrocknet? Ja, dann verlieren wir unsere wichtigste Lebensgrundlage, nämlich das Wasser. Und auch die Berliner Mineralwasserversorgung gerät zumindest zum Teil in Gefahr, da die Mineralquellen Bad Liebenwerda aus unserem Gebiet auch Wasser in Mineralwasserflaschen abfüllen und nach Berlin transportieren. Darüber hinaus würde sich die Landschaft verändern. Es würde zum Sterben von Biotopen kommen. Wir würden unter Umständen sogar die Teichwirtschaft in Maasdorf und Thalberg verlieren und es käme darüber hinaus zu einem Waldsterben, zu einem weiteren Waldsterben. Das heißt, wir dürfen nicht nur reden, sondern wir müssen endlich ins Handeln kommen. Es ist nicht mehr 5:12, sondern es ist eigentlich schon 12:30 Uhr. Zeit zum Handeln.
Ja, nicht mehr 5:12, sondern 12:30 Uhr, das beschreibt es ganz gut. Ich meine, das Thema Trockenheit ist ja etwas, das uns jetzt seit Jahren begleitet. Waldbrände hatte angesprochen in der Region. Das Wasser macht uns auch nicht erst seit Tesla zu schaffen. Und das hat, ich weiß noch, als ich nach Berlin kam, da haben unsere Wasserexperten hier beim Tagesspiegel immer gesagt, ja, Berlin hat kein Wasserproblem, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Und jetzt kommt es irgendwie immer näher. Wir fangen an, über Rationierungen in Vorgärten und solche Dinge zu sprechen. Und ganz anschaulich fand ich, dass der Grundwasserpegel in der Schwarzen Elster, von der Andreas Klaus ja gerade gesprochen hat, auch um etwa 1 Meter gesunken ist in den vergangenen 10 Jahren. Und auch in der Region ist der kleine Spreewaldpark, wo man so Kahnfahrten machen kann, auch für Ausflüge. Und das war dort im vergangenen Jahr schon nur noch auf Anfrage möglich, weil es nicht genug Wasser gab.
Ja, Andreas Klaus hat uns dann noch erzählt, dass es vom Landesumweltamt ein Niedrigwasserkonzept gibt, also vom Brandenburgischen, dass das flussgebietsbezogene Niedrigwassermanagement in 16 Flussgebieten mit regionalen Zuständigkeiten unterteilt und erstmals Steckbriefe für die Flussgebiete erarbeitet hat.
Ja, was steht da drin? Lieblingskahnfarbe?
Das ist so ähnlich. Also es geht jedenfalls um Schwerpunkte, Probleme und Handlungsfelder. Und weil das Ganze ganz spannend war, haben wir mal nachgefragt, was da denn seitdem das erarbeitet wurde eigentlich passiert ist und wie der Stand der Umsetzung ist. Und das Landesumweltamt hat uns mitgeteilt, dass es da im September vergangenen Jahres einen, Zitat, Erörterungstermin gab über die Auswirkungen des Vorhabens. Man habe aber leider erstmal nur weitere Untersuchungen angeordnet und mit der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens ist kurzfristig nicht zu rechnen. Heißt nochmal ganz kurz für alle, denen das jetzt zu kompliziert klang, zusammengefasst, man hat eine grobe Idee, aber auch keine so richtige und deshalb passiert jetzt erstmal nichts.
Ja, das ist immer ein schönes Fazit, ne? Wenn man nicht so genau weiß, was zu tun ist, macht man lieber erstmal nichts. Der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, heißen die, glaube ich, hat schon 2004 zur Zukunft Brandenburgs in Zeiten des Klimawandels gesagt, wie die Region auf die künftigen Veränderungen reagiert, hängt nicht zuletzt von der grundsätzlichen Wertschätzung für die Flüsse und Seen ab, die Ostdeutschland prägen. Ja, Wertschätzung, und da geht es dann eben irgendwann nicht mehr um Kanufahren, sondern um Trinkwasser, Lebensgrundlage. Also könnte ein Appell an uns alle sein, Wasser sparen, wo es geht. Und am besten gleich noch Gas und Heizung und Plastik, kann ja auch nicht schaden.
Gilt gleichermaßen wie für Berlin, wie für den Spreewald, den kleinen Spreewald und alle anderen Orte auch. Amen. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Natur und kommen zu unserer letzten Sprachnachricht. Die hat uns heute passenderweise der NABU Berlin geschickt. Hören wir mal rein.
Am Wochenende ist wieder Stunde der Gartenvögel. Der NABU ruft dazu auf, sich eine Stunde Zeit zu nehmen und Vögel zu zählen. Das kann man auf dem Balkon machen, im Hinterhof, im Garten oder im Park. Und dann schreibt man die Vögel auf, die man hört oder sieht. Manche hört man nur, weil es gibt wieder viel Laub an den Bäumen inzwischen und die Vögel verstecken sich manchmal ganz gut. Und dann meldet man, was man beobachtet oder gehört hat, dem NABU unter www.stundedergartenvögel.de.
Und an dieser Stelle auch noch der freundliche Hinweis als an alle, die keinen Balkon, Hinterhof oder Garten haben und sich nicht in den Park bewegen wollen. Man kann es auch vom Fenster machen. Also es haben ja nicht alle diesen Luxus.
Ach so, ich wollte gerade sagen, in Berlin gibt es doch genug Vögel, die man mal melden sollte irgendwo, oder?
Auch das ist möglich, aber in diesem Fall geht es tatsächlich um ja unsere kostenlosen Frühlingskonzertbescherer, also die jetzt hier schon seit ein paar Wochen rumzwitschern. Und letztes Jahr haben tatsächlich 140.000 Menschen in Deutschland gezählt und die haben 3,1 Millionen Vögel identifiziert. In Berlin war wohl die Spitzenreiter Spatz, Star und Amsel. Alle Vögel sind schon da.
Soll ich jetzt wieder singen oder sollen wir nochmal die Sportfreundestelle anrufen?
Ich weiß nicht. Hast du denn ein musikalisches Talent?
Auf jeden Fall, aber ich brauche Instrumente dafür. Habe ich leider nicht dabei.
Bringen wir beim nächsten Mal mit. Wichtig, um die Vögel zu zählen, ist auf jeden Fall, dass ihr auch eine App benutzen könnt, die der NABU anbietet. Die ist kostenlos und damit kann man die identifizieren, wenn ihr, wie ich nämlich zum Beispiel, absolut keine Ahnung habt, welcher Vogel welcher ist.
Eine Taube erkennst du aber, oder?
Eine Taube erkenne ich, einen Spatz vielleicht auch noch.
Auf dem Dach oder in der Hand?
Ich glaube, jetzt ist dann auch wieder Zeit, diesen Podcast für heute zu beenden, bevor wir hier jetzt noch komplett wild durch die Gegend flattern.
Zum Glück hast du jetzt nicht Vögeln gesagt. Das schneiden wir raus.
Das schneiden wir nicht raus, weil wir sind ja hier ein ehrlicher Podcast. Macht's gut, das war Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei war die lustige Anke Möhre. Redaktion Johanna Voss, Recherche Thomas Lippold, Produktion Florian Zimmermann, der Apparat, Musik Anke Möhre. Und wir hören uns hier am Freitag wieder.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.